Genau, und das ist der Punkt. Ich weiß nicht, ob jetzt dieser Pulli zu warm oder zu kalt ist, weil ich auch nicht weiß, wie das Wetter wird. Und da fängt
voll
schon
und dann
an,
nicht einfach zu sagen, glaubst du, das reicht? Und
genau,
das,
oder manchmal, ey, sollen wir noch eine Jacke einpacken oder nicht? Oder die Schuhe? Nee, du stehst dann da und du machst es alles mit dir selber aus und du machst alles mit dir alleine aus. Und das ist so in dem Moment so, ich habe keinen Bock mehr drauf.
Es ist einfach anstrengend, dass man alles selber entscheiden muss.
Vor allem, du bist für alles selber zuständig. Da ist niemand, der dann einkauft oder der von unterwegs die Milch mitbringt, damit du morgens den Porridge noch mal machen.
Oder der
kann
dich einfach mal in den Arm nimmt.
Der mal sagt, hey, ist alles gut. Nee.
Los geht's. Hoppe, hoppe, Scheitern. Hoppe, hoppe, Scheitern.
So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, hoppe, Scheitern.
Servus, grüezi und hallo. Ich habe heute eine tolle Gästin aus Bayern, die Maria. Hallo.
Hallo, Evelyn.
Und ich muss heute aufpassen, dass ich nicht krass ins Bayerisch abrutsche, weil das mache ich dann mal ganz gern.
Ja, also ich verstehe dich dann.
Du verstehst mich, der Rest wahrscheinlich nicht.
Nee.
Hey Maria, du hast mir auf Instagram geschrieben, weil du eine alleinerziehende Mama bist. Und ich hatte wirklich wenig Alleinerziehende bis jetzt hier in meinem Podcast. Und das gibt ja doch sehr viele und es ist ja doch auch ein Thema, was manchmal, glaube ich, schon auch anstrengend und hart ist, ne?
Hat seine harten Seiten, ja, definitiv.
Ja, voll. Aber dazu kommen wir gleich. Mhm. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wie alt du bist, wie alt dein Kind ist, was du so machst.
Klar. Also ich bin 29, mein Sohn ist 5 und ich, was ich so mache, ist ja schwierig. Ich habe jetzt mein Abi gemacht die letzten 2 Jahre, wollte eigentlich studieren. Habe aber das wieder über den Haufen geschmissen und fange jetzt wieder an, als Krankenschwester zu arbeiten.
Warum hast du es über den Haufen geschmissen?
Vollzeitstudium als Alleinerziehende ist hart. Und es war für mich einerseits so dieses Ding im Kopf, ich muss unbedingt jetzt einen Beruf erreichen, mit dem ich finanziell vor allem einfach gut dastehe als Alleinerziehende, als Alleinversorgerin.
Was wolltest du studieren?
Lehramt. Mhm. Wäre auch gerne Lehrerin und ich glaube, ich wäre eine gute Lehrerin. Mhm. Allerdings in dem bayerischen Studiensystem habe ich mich einfach nicht zurechtgefunden und es hat mich einfach überfordert. Also es war für mich nicht handelbar und ich konnte es mir nicht vorstellen, 4,5 Jahre jetzt das so durchzuziehen und muss dann irgendwo die Notbremse ziehen und mich neu orientieren und habe Gott sei Dank einen Arbeitgeber gefunden, der bereit war, mir mit den Schichten entgegenzukommen und mit den Arbeitszeiten entgegenzukommen. Und da werde ich jetzt in 2 Wochen anfangen zu arbeiten wieder.
Voll gut. Hast du das Gefühl, dass man schon, ich nenne es mal irgendwie, ja, in so eine Schublade geschoben wird als alleinerziehende Mama bei Arbeitgebern? Also, dass da schon dann viele sich denken, so, nee, also das, die stelle ich jetzt nicht ein, denn die ist dann, da ist das Kind krank, dann kann die nicht arbeiten oder dann muss die da weg und so. Oder hast du das Gefühl, das sind die Leute um dich herum oder deine ArbeitgeberInnen irgendwie offen?
Also ich muss sagen, ich hatte bisher nur positive Erfahrungen. Also es war sowohl vorher an der Schule als auch dann die Zeit an der Uni, an der ich war. Ich war auch an einer sehr kinderfreundlichen Uni und mir wurde viel Unterstützung entgegengebracht. Und auch der jetzige Arbeitgeber war total bereit dafür und meinte, wir finden einen Weg und gibt immer die Möglichkeit. Und ich muss sagen, ich habe da in der Hinsicht wenig Eingrenzung erfahren.
Voll schön, weil ich glaube, wenn das dann auch noch dazu kommt, das ist dann schon echt so, boah, okay, cool, danke für nix, ne?
Ja, weil du, also die Möglichkeiten sind ja sehr eingeschränkt. Also das muss man schon mal sagen. Ich kann jetzt nicht mir wahllos irgendwas aussuchen, hey, ich würde jetzt das und das gern machen, weil einfach immer der finanzielle Aspekt dahinter steht, weil ich keinen Partner habe, der sagt, okay, ich kann jetzt für dich finanziell da sein, du kannst dir jetzt irgendwie die Zeit nehmen, dich zu orientieren. Die Zeit konnte ich mir nicht nehmen, weil ich einfach auch nicht weiter von staatlicher Hilfe irgendwie abhängig sein wollte, weil das wirklich, wirklich schwierig ist. Also ich musste das eine Zeit lang einfach während der Schule. Im Studium hatte ich dann BAföG und ich wollte auch das beenden, weil das ist für mich kein weiterer Weg gewesen.
Warst du damals in der Beziehung, in der Partnerschaft oder wie kamst
als
du da
schwanger wurde?
Ja.
Nee, also es war, ich habe gearbeitet in der Notaufnahme und er war Praktikant mehr oder weniger von der Bundeswehr. Und man hat sich gesehen, wir haben uns kennengelernt und es war so eine Kennenlernen-Kurzaffäre, wie man sagen will. Und ich hatte das eigentlich schon beendet, als ich dann festgestellt habe, dass ich schwanger bin.
Oh Mann. Und du warst ja auch noch super jung, leucht.
Ich war 24.
Ja.
Ich kam frisch aus Schweden zurück. Ich war ein Jahr in Schweden und habe da gearbeitet, kam dann zurück und war, ich habe erstmal gar nicht geschnallt, dass ich schwanger bin. Also ich habe erst in der 9. oder 10. Woche festgestellt, dass ich schwanger bin. Mir fielen die Haare aus und ich wusste nicht, warum. Und ich bin zum Hautarzt gerannt. Ich war dann so, okay, Alopecia, du musst jetzt irgendwelche kortisonhaltigen Säuremittel auf deinen Kopf schmieren, damit deine Haare wieder wachsen. Und ich war so, Moment mal, so was läuft hier eigentlich? Und keiner hat mich gefragt, ob ich schwanger sein könnte. Und ich habe ja immer die Pille genommen. Ich wurde quasi trotz Pille schwanger.
Hattest du irgendwie, aber schon, dass ich frage, ne, aber ja. Ich finde das dann immer so interessant. Hast du irgendwie Durchfall oder hast gekotzt oder irgendwas?
Gar nichts. Also ich hatte...
Manchmal ist es wirklich so, okay, how?
Ja, mir sind die Haare ausgefallen und ich stand in der Dusche und habe geheult, weil ich habe wirklich so die Strähnenweise.
Wirklich?
Ja,
das habe ich noch nie gehört.
Am Hinterkopf so 2-Euro-Stück großes Loch.
Wie kommt denn das zustande? Ich meine, nach dem Stillen, okay, ne? Aber in der Schwangerschaft?
Und ich habe viele Haare. Also ich habe wirklich viele dicke Haare. Und ich denke,
kommt das? Oder kam
ja, die doppelten Hormone. Also meine Frauenärztin meinte da natürlich, ich habe halt weiter meine Pille genommen und war halt gleichzeitig schon schwanger. Und weil ich nicht gecheckt habe, dass ich schwanger bin.
Ach krass, okay, das war quasi diese Kombo aus Pille und Schwangersein.
Vermutet sie, ja. Vermutet
okay,
sie.
Okay, weil das habe ich wirklich noch nie gehört, nee. Dass eine Frau schwanger ist und ihr die Haare ausfallen.
Ja,
okay.
Wirklich so ein Zentimeter Ansatz hat gefehlt. Es gibt Bilder aus der Zeit. Ich habe die mittlerweile fast alle gelöscht, weil ich das nicht mehr sehen will.
Cool.
Mhm,
ja, stelle ich mir auch total schön vor.
Ja,
super.
Also das war eine Erfahrung.
Eine Grenzerfahrung.
Ja. Ich war dann hinterher, also ich muss sagen, es ist wieder zurückgewachsen. Ich sah zwar zwischen aus wie so ein Igel, weil dazwischen drin so diese kurzen Haare irgendwie dann durchkamen.
Ja, ich kenne es halt nach dem Stillen, habe ich auch ziemlich viele Haare verloren, hatte auch einen Haaransatz, der war auch einfach wirklich einen Zentimeter weiter hinten als normalerweise. Und wenn die dann so nachwachsen, man hat dann so crazy hair, so irgendwie so ein Stiftelkopf mit langen Haaren dazwischen. Das ist einfach...
Genau, so sah ich aus.
Nice.
Sie kamen zurück.
Okay, welcome back.
Und sind auch geblieben. Aber ich bin erst durch einen Hinweis von einem Kollegen damals... darauf aufmerksam geworden, ich könnte mal einen Schwangerschaftstest machen, weil wir bleiben vor dem Stress mit den Haaren schon die Tage aus.
Und dann hast du einen Schwangerschaftstest gemacht?
Während der Arbeit, während der Spätschicht einen Schwangerschaftstest gemacht und waren prompt 2 Striche.
Und dann?
Ja, ich bin dann erstmal in so eine komische, nicht Euphorie, aber ich muss lachen. Es ist so komisch, also wenn man das so rückblickend erzählt, ich muss einfach so lachen, weil das einfach so unrealistisch ist.
War das so ein panisches Lachen oder war das
ja,
so?
Ja, das war so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, 2 Striche, das ist scheiße jetzt, oder?
Aber war das eher Freude oder war es Panik?
Nee, es war keine Freude, es war schon Panik. Also
ja,
es war
okay.
so ein Unglaube, also einfach nur so, das kann jetzt nicht sein.
Aha.
Das passiert jetzt, das ist doch jetzt nicht echt.
Du hast halt auch gar nicht damit gerechnet einfach, ne?
Ja. Cool, ich nehme ja die Pille. Ich nehme die Pille, seit ich 17 bin.
Da würde ich halt auch nicht damit rechnen.
Nee, sorry.
Ganz ehrlich,
ja.
Never.
Und ich weiß, wie man die Pille nimmt. Ich weiß, wie, was irgendwie kontraindiziert ist. Ich hatte keinen Durchfall, ich hatte kein Erbrechen, ich habe nicht gesoffen, ich hatte keine Ahnung was, kein Antibiotikum, nix. Und ich wurde schwanger.
Okay. Gut, 2 Striche auf dem Test.
Genau, 2 Striche auf dem Test.
What happened then?
Ich weiß noch, ich habe da sofort gesagt, ich könnte nicht abtreiben.
Das war dir sofort bewusst.
In dem Moment war mir das, obwohl es so unreal war und die Situation so unecht für mich gewirkt hat, war das mir der erste Gedanke. Ich habe das auch ausgesprochen, das weiß ich wie heute. Ich kann das nicht, also ich könnte es nie machen. Ich bin dann natürlich nach Hause, ich habe dann gesagt, hey Leute, ich habe Durchfall, ich muss heim. Bin dann am DM vorbei und habe mir dann irgendwie jeden Schwangerschaftstest, den ich irgendwie so greifen konnte, von Billow bis mit Wochenanzeige, alles durch. Ich hatte am Ende irgendwie so 7 positive Schwangerschaftstests zu Hause. Ich habe dann erst mal meine Familie angerufen, meine Schwestern.
Hast du ein gutes Verhältnis und ein enges Verhältnis zu deiner
Familie? Ich habe eine sehr große Familie, ich habe eine sehr enge Verbindung, vor allem zu meinen 3 Schwestern.
Du hast 3 Schwestern.
Also insgesamt habe ich 6 Geschwister.
Das ist nicht dein Ernst, du hast 6 Geschwister.
Ja.
Wie geil.
Ja, wir sind 7 Kinder.
Und, wie cool.
Wir sind, also die Ältesten sind 3 Jungs und dann wir 4 Mädels. Und vor allem mit den Mädels habe ich eine sehr enge Verbindung.
Boah, ist das so schön, mit allen 4.
Ja.
Toll. Ey, das klingt, wie alt seid ihr alle? Was habt ihr für Abstände?
Also wir Mädels sind immer so 2,5 Jahre auseinander, bis 2 Jahre. Und die Jungs ungefähr 4 Jahre. Und der Älteste ist jetzt, oh mein Gott, über 40. 42.
Und deine Eltern wollten einfach so viele Kinder oder hat sich das einfach so ergeben?
Hat sich so ergeben.
Also das ist schon echt unique, ne?
7 Kinder ergibt sich so, kann man so festhalten. Also es war jetzt nie, also meine Mutter, muss man sagen, war mit meinem ältesten Bruder mit 17 schwanger. Sie besteht auf 17,5, weil sie ja schon fast 18 war. Mhm. Hat die mit 18 bekommen und war dann bis sie 36 war eigentlich durchgehend schwanger.
Krass. Mhm. Und die sind noch zusammen und...
Nee.
Schade.
Also ich finde es also nicht schade. Ich bin froh, dass die Scheidung irgendwann kam, aber sie kam und ich war da 5 Jahre alt ungefähr. 6 Jahre, sowas. Aber.
Wow, 7 Kinder.
Mhm.
Irre.
Ja.
Es ist einfach ein richtiger Haufen einfach, ja, ne? Ja. Cool.
Sowas.
Okay, du hast dann deine Schwester angerufen, meinst du, ey Leute, Breaking News?
Hurra. Ich habe geweint, ich bin hin und her, ich habe also damals auch noch geraucht, ich habe eine Zigarette geraucht, weil ich fertig war. Einfach.
Damit bist du nicht allein, glaube ich. Es gibt sehr viele Frauen, die Raucherinnen waren, die dann erfahren haben, dass sie schwanger ist, obwohl das vielleicht nicht unbedingt jetzt geplant war, die dann vielleicht nochmal eine geraucht haben. Ich finde, also dafür muss man sich nicht schämen.
Ich schäme mich auch nicht.
Eine menschliche Reaktion und
Es war für mich eine Stressbewältigung.
Ja, also
fertig.
Ganz ehrlich, wenn ich mit 24 schwanger gewesen wäre, in so einer Situation, hätte ich safe auch eine geraucht. Brauchst du nichts denken, finde ich.
Und ich habe dann angerufen. Ich bin am nächsten Tag nach Hause gefahren. Und meine Schwester hat erstmal Rindfleischsuppe gekocht. Mit Grießklößchen, das war richtig, also Grießnockerl.
Wie haben die reagiert?
Und die haben mich erstmal angeguckt, wow. Aber sie waren alle gefasst. Also das war sofort so, was willst du tun? Es gibt die und die Möglichkeiten. Vor allem meine älteste Schwester war dann gleich sofort, okay Maria, wir sind da, wir machen das zusammen. Wenn du dich dafür entscheidest, wir verurteilen dich nicht, wenn du dich nicht dafür entscheidest.
Cool.
Was willst du?
Und diesen Spusi, wie wir in Bayern sagen, deine Affäre, hast du die auch angerufen?
Ja. Also ich hatte
Wann hast du den angerufen?
An dem Tag danach, also nach dem
Und das war aber wirklich so zu keiner Sekunde irgendwie verliebt oder irgendwie ein bisschen ernster?
Nee.
Das war wirklich einfach...
Ich dachte kurze Zeit, aber das waren dann einfach die Hormone. Es ist halt einfach als Frau, wenn du halt länger mit einem Mann schläfst, dann hast du sofort Hormone. Ich meine, das ist so...
Ja, also...
Aber ich hatte keine
Gefühle.
Intention, nee.
Und er auch nicht für dich.
Nee. Das war wirklich nur, mein Gott, man ist jung und man...
Des Spaßes wegen.
Genau, ja. Und ich habe dir dann erstmal geschrieben und dann hat er mich zurückgerufen und ihm das erzählt. Und der war natürlich sofort geschockt und beziehungsweise er hat mir sofort klar gemacht, was seine Absichten sind oder was er will. Und es war damals eine Abtreibung. Er wollte damit von vornherein nichts zu tun haben. Und ich bin dann nochmal zu ihm gefahren an die Kaserne, um mich mit ihm persönlich zu unterhalten, weil ich finde es einfach eine erwachsene Reaktion.
Ihr hattet halt Sex miteinander.
Genau, und Sex
ist halt immer ein Risiko da. Und, ne, also, ja. Aber der war super anti und...
Genau, er war super anti und hat auch die Verantwortung komplett auf mich auch übergeben. Ich habe aber da schon entschieden, den nächsten Tag, ich werde nicht abtreiben. Also ich kann es nicht, weil ich einfach... ich weiß nicht warum. Also nicht, dass ich das verurteilen würde, sondern ich war einfach nicht in der Lage,
rein emotional. Ist ja auch okay. Genau. Kann ja, also im besten Fall jeder frei entscheiden. Also leider nicht überall, aber im besten Fall. Also, weil das muss eine Frau selber für sich entscheiden.
Und so war das damals. Er hat mir dann vor Ort noch seine finanzielle Unterstützung zugesagt, aber er will nichts mit dem Kind zu tun haben.
Aber das hat er gemacht?
Nach natürlich behördlichen Gängen und Vaterschaftstest und Gerichtsverhandlungen.
Also er hat die ganze Schwangerschaft über auch, also nicht gar keinen Anteil genommen.
Also,
er wollte wirklich damit zu tun haben.
Gar nichts.
Okay.
Er hat mir auch erzählt damals, dass er schon ein Kind hat, wusste ich auch vorher nicht, mit einer Frau. Und er hat auch nur sporadischen Kontakt zu dem Kind.
Mr. Magic Sperm oder who is it?
Ja, ich weiß es nicht. seine Aussage war so, er will schon Kinder, aber dann halt mit seiner Frau, wenn er verheiratet ist, mit der Frau, die er halt wirklich heiraten will. Und er hatte aber schon ein Kind und ich war schwanger und das hat er mir so erzählt. Ich war so, was soll jetzt diese Aussage? Also komm, du bist ein erwachsener Mann.
Ja, es ist saukindisch und irgendwie super idiotisch, aber glaubst du, dass das gut gegangen wäre, wenn der sich irgendwie schon irgendwie auch beteiligt hätte in der Schwangerschaft und irgendwie Anteil genommen hätte. Nee. Wahrscheinlich also
ich bin,
auch nicht, ne?
Nee. Ja. Ich bin im Nachhinein, ich bin heilfroh, dass ich das alleine gemacht habe, dass ich mich nicht mit einem Partner auseinander, beziehungsweise mit einem Erziehungsberechtigten zusätzlich noch mit auseinandersetzen muss, weil ich finde, ich habe das mit meiner Familie in Zusammenarbeit die letzten 5 Jahre, wir haben das super hinbekommen und es hat sich so eingespielt, dass ich echt froh bin, das alleine gemacht zu haben, so hart es auch ist.
Ja, aber ich glaube, man gewöhnt sich dann irgendwie vielleicht auch noch schneller an so eine Situation, allein damit zu sein, Anführungszeichen, natürlich hast du deine Familie noch im Background, als dass man dann wieder enttäuscht wird und irgendwie, ne?
Genau, und ich kenne es aus der Kindheit, wenn da ein Vater ist, der nicht präsent ist, der nicht erreichbar ist, vor allem auch emotional nicht erreichbar ist. Und das wollte ich einfach meinem Kind ersparen. Also das wollte Dinge, die ich einfach vermeiden wollte, sind einfach diese Unsicherheiten mitzubringen und das wäre er gewesen. Er hat letztendlich seine, nach Vaterschaftstest und Gerichtsverhandlung, seine finanziellen Verpflichtungen übernommen. Er hat auch die Vaterschaft anerkannt, aber ich habe seitdem keinen Kontakt zu ihm. Er hat nie Kontakt gesucht. Ich habe auch, ich weiß, dass mein Sohn in, ich denke, Berlin ist es, irgendwo eine Halsschwester hat, aber es ist für mich so.
Irgendwie, ja, ich kann mich da nicht hineinfühlen, gell, weil ich frage mich halt immer so, hat man dann trotzdem so ein Bedürfnis, das irgendwie sich zu connecten oder. Wenn halt da nie Anfang, so wirklich eine Connection da war, lässt man es dann, keine Ahnung.
Genau. Also, und ich bin so, wie ich sage, muss ich da jetzt in die Vorverantwortung gehen und den Kontakt aufnehmen, um zumindest zu der Frau den Kontakt zu haben, falls sich mein Sohn irgendwann dafür entscheidet, diesen Kontakt haben zu wollen. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch unentschlossen. Ich bin auch zum ersten Mal Mama. Ich bin zum ersten Mal in der Situation. Ich kann jetzt nur aktuell für mich entscheiden, nee, also es ist einfach, wie es ist.
Hey, wie war diese Schwangerschaft für dich so alleine als so junge Frau?
Es war entspannt. Ja? Also ich muss sagen, ich habe das relativ schnell angenommen. Ich habe mich schnell in diese Schwangerschaft eingefühlt. Und ich hatte meine Familie, die viel für mich da war. Ich habe auch ein Berufsverbot sofort bekommen. Das hat natürlich auch vieles leichter gemacht.
Dass du dich einfach auf dich konzentrieren konntest.
Ich konnte mich auf mich konzentrieren. Ich bin da noch umgezogen in eine stadtnähere Wohnung, in eine kleinere Wohnung. Und konnte es genießen eigentlich im Großen und Ganzen. Und es war wirklich stressfrei. Und natürlich hast du diesen Gedanken im Kopf mit, eigentlich sollte das nicht so sein. Und ich hatte natürlich auch immer so ein Schamgefühl am Anfang dabei, vor allem beim Gang zum Frauenarzt, bei Ultraschall, beim Feststellen vom Geschlecht. Da ist kein Partner, den es mit interessiert.
Warum, woher glaubst du, kam die Scham bei dir?
Gesellschaftlich. Also das war einfach so, vor allem wenn du in so einem konservativen Umfeld aufwächst, mit gewissen Vorstellungen, mit gewissen Erwartungshaltungen. Es kam ja auch aus meinen eigenen Reihen so der Vorschlag, ich glaube, du solltest lieber abtreiben, weil dein ein Kind beides braucht und zwei Elternteile braucht und ein Vater dazu gehört.
Ja, weißt du, dann denke ich mir immer so, das ist einfach so ein Hirnschiss, weil, also ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, gell, aber ich meine, ihr seid 7 Kinder und du hast ja gerade erzählt, dass du einen Papa hattet, der einfach im Prinzip emotional auch nicht präsent war, liegt da richtig, also korrigier mich, wenn ich da jetzt falsch lieg.
Doch, also.
Also, und dann denke ich mir so, was wollt ihr eigentlich immer? Na, also.
Ja, und es ist halt einfach das Schwierige, wenn du halt diesen Weg neu für dich bahnen musst und vor allem in dieser Gesellschaft oder in dieser
Umwelt. Und dich dann noch so erklären musst. Und das ist ja eh schon so ein harter Step zu sagen, okay, dann kriege ich das Kind jetzt eben alleine.
Genau.
Und natürlich ist es auch nicht einfach, das alleine zu machen.
Nee.
Aber es ist möglich und es ist deine eigene Entscheidung. Genau. Also
es war natürlich nicht mein Wunsch und es war auch nicht meine Vorstellung. Ich hatte auch meine Vorstellungen von Partnerschaft und bestimmt nicht mit 24 schon ein Kind zu bekommen.
Hattest du in dem Alter dann schon so Ängste, dass du dir dachtest, so okay, fuck, irgendwie werde ich dann jemals überhaupt eine Familie haben, eine richtige?
Nee.
Oder war das zu dem Zeitpunkt jetzt gar kein
Thema? Nee, also ich glaube, soweit habe ich damals nicht gedacht. Das sind jetzt so Gedanken, die jetzt kommen, wo ich sage, okay, ich bin jetzt 29, ist es jetzt mein Sohn 5, es ist Zeit vergangen, ich überlege natürlich, wie geht jetzt unser Weg weiter.
Hattest du seitdem jetzt nochmal eine Beziehung?
Nee, ich hätte dafür keine Kopf und ich hätte sich auch nicht ergeben. Mhm. Also das Leben verändert sich halt einfach schlagartig. Also es ist einfach, es ist, wie es ist, vor allem wenn man alleine ist. Also du bist ja, natürlich ist viel Familie da und meine Schwestern sind da und auch meine Mutter, die viel übernommen hat und die Schlussverantwortung liegt ja trotzdem bei mir.
Du bist halt die Mama.
Ich bin halt die Mama.
Wer war aber, also wie hast du das mit der Geburt gemacht? Wer war da dabei?
Alle. Also meine Schwestern am Anfang. Die Woche vorher kam schon meine große Schwester zu mir. Und wir hatten, sie musste die ganze Woche Spargel mit mir essen, weil ich wollte nichts anderes essen. Und es war halt einfach auch noch Spargelzeit.
Geil.
Ich wollte, genau, ich wollte
manchmal nur, hat man auch Glück,
ja,
ne?
Ja, weil so Spargel mit so Schweineländchen und Soße Hollandaise.
Geil.
Und es war einfach so, yes.
Ja, da kriegst du mich auch.
Ja. Und da war ich die ganze Woche so, heute gibt es wieder Spargel. Und die waren eine Woche vorher schon da. Bei mir ist dann die Fruchtblase geplatzt, irgendwie um 12 Uhr mitternachts. Wir sind dann ins Krankenhaus. Und meine zweite Schwester war dann auch schon da. Und die sind nächsten Tag wieder zu mir gekommen. Wir sind dann zusammen im Kreissaal. Und wir haben das dann zusammen gerockt. Und irgendwann
war
abends
so schön.
War er da.
Ach, wie cool. Ich freue mich gerade so, dass du so tolle Schwestern hast, die da mit dir einfach echt dann, ne, diesen...
Ohne die wird es auch nicht
Experience gehen, irgendwie so durchgegangen sind. Ja. Das ist echt super schön.
Ja, also das war wirklich einmalig für mich. Und ich bin da immer noch so dankbar dafür, dass ich das mit denen erleben konnte und die so da sind. Und das hat mich so, ich habe mich so geliebt gefühlt einfach, weil ich wusste so, die müssten das jetzt nicht.
Ja.
Also es ist ja meine Entscheidung, es war ja meine Geburt, aber die waren so vor allem nicht so, ich musste nicht nachfragen, sondern es war eine Selbstverständlichkeit und diese Selbstverständlichkeit ist aber da, seit mein Sohn auf der Welt ist, dass sie mit in die Verantwortung mit mir springen und ich
jederzeit. Haben die selber auch schon Kinder?
Nein.
Nee. Eigentlich auch ganz geil, gell, wenn man dann irgendwie, weil dann ist halt so all eyes auf deinem Kind. Das ist natürlich auch absolut geil in so einer Situation. Hey, und dann bist du zurück nach Hause. Wann war so der erste Tag, wo du wirklich alleine mit dem Baby dann daheim warst?
Das war ein paar Tage, 4 Tage nach der Geburt. Und meine Schwester fuhr dann, die hat die Tür hinter sich zugezogen und ich habe einfach geheult. Ich habe geheult. Ich war so in dem Moment, ich wollte einfach nicht, dass sie fährt, weil sie sind so peu à peu so abgereist.
Ja.
Aber ich muss sagen, mit meinem Sohn ist halt ja alles funktioniert. Stillen hat funktioniert, der hat geschlafen. Wir haben das hinbekommen. Es war das Anfängerbaby einfach.
Voll gut, immerhin, ne?
Ja, also, ich habe ihr.
Sei es dir vergönnt, wirklich.
Wenigstens dieses Kind ist so ruhig und das ist ja bis heute noch. Also, ich kenne keine Wutanfälle, ich kenne keine krassen.
Aber du bist ja auch voll der gechillte Mensch, so wie ich dich jetzt zumindest wahrnehme. Du bist ja auch schon, aber du ruhst schon auch, glaube ich, in dir so.
Mittlerweile mehr. Also es hat viel Arbeit gekostet. Also dieses Kind zwingt dich dazu, dich mit deinen Kämpfen, also die Kämpfe wirklich auszufechten, mit deinen Ängsten auseinanderzusetzen.
Oh ja.
Weil die spiegeln alles. Und es war für mich auch eine harte Schule die letzten 5 Jahre und hat aber auch dazu geführt, dass ich einfach ruhiger wurde und dass ich einfach mit ihm erwachsen wurde einfach.
Ja. Hey, wann war dann der erste Moment, wo du dir dachtest, Scheiße, ich bin jetzt allein, weil also das Ding ist halt, ich bin ganz oft zu Hause mit den Kindern und mein Mann und ich, wir teilen uns ja auch viel auf und bin auch öfter auch alleine mit denen, weil wir halt immer unterschiedlich arbeiten müssen und hätte mir ganz oft so, Mann ey, wie krass muss das sein, wenn du immer alleine bist, wenn du nicht einfach mal sagen kannst und da geht es manchmal ja, finde ich, auch nur so um so 5 Minuten, dass es einem so zu viel wird, dass man einfach sagt, ich brauche jetzt ganz kurz 5 Minuten. Und meistens sind es ja eh nur 2, weil dann wieder ein Kind angetrampelt kommt. Aber zu sagen, kannst du bitte kurz? Was machst du in so Situationen, wo man eigentlich sagt, in der Partnerschaft, kannst du mich bitte kurz ablösen oder ich brauche kurz Hilfe?
Ich hätte jetzt gerne eine Lösung dafür, aber es ist meistens einfach so, aus dem Raum gehen und die Tür kurz zumachen, durchatmen, weinen, weil es ist viel. Es ist viel und genau das ist es, was ich jetzt mittlerweile merke. Mir fehlt einfach dieser Partner, der einfach mal kurz da ist und diese Verantwortung wegnimmt. Ja. Und einfach nur mal so 5 Minuten, kannst du jetzt kurz diesen Brei zu Ende kochen? Oder kannst du jetzt einfach mal bitte kurz mit dem raus, weil ich pack's jetzt gerade nicht mehr.
Ja, oder auch jeden Tag. Ich denke wirklich ganz oft daran, wie es sein muss, alleinerziehend zu sein. Weil es mich manchmal selber eh schon so anstrengt alles. Alleine finde ich dieses jeden Tag dieses Bett fertig machen. Das klingt jetzt so bescheuert irgendwie, ne? Aber ich finde, das ist so eine Zeit am Tag. Also ich bin selber einfach müde vom Arbeiten den ganzen Tag und vom Kinderbespaßen und dann, das ist dann so, das kostet mich dann immer die letzte Energie. Und dann denke ich mir so, Mann ey, wenn du alleinerziehend bist, dann musst du es halt jeden Tag, musst du es halt alleine machen.
Ja, und es frustriert auch, aber man, also ich versuche mich da drin nicht so zu verlieren. Es ist frustrierend und es ist, anstrengend. Es ist hart, es ist ein Kampf. Es ist wirklich, manchmal ist es ein Kampf und du weißt am Ende vom Tag oft nicht, wie habe ich das jetzt überlebt oder wie habe ich das jetzt gemacht. Und du fängst immer an, sofort bei dir Abstriche zu machen. Es hilft nicht anders. Also man kann diese Tipps schon wahrnehmen, muss sich für sich Zeit nehmen, sich seine Ruhe gönnen, Erholung, geht zum Sport und. Ja, ich versuch's, aber auch das kostet Energie.
Vor allem, du arbeitest ja auch noch als Krankenschwester, ne? Das ist ja auch echt ein Job, der super anstrengend ist.
Ja, also wie es mit dem Job dann wird, werde ich jetzt dann erst feststellen, weil ich werde jetzt dann erst anfangen, aber ich könnte es ohne Familie nicht. Wir haben das jetzt so organisiert, dass immer gut betreut ist, entweder in der Kita bzw. im Kindergarten oder halt dann an den Wochenenden, denen ich arbeite, bei meiner Familie. Aber es ist, manchmal ist es Scheißtage.
Kannst du, warst du noch den schlimmsten Moment, den du bis jetzt hattest?
Wenn er krank ist.
Und du wahrscheinlich auch noch krank bist?
Genau. Mein Sohn ist ein Krupp-Kind. Also der hatte in seinem Leben bisher 4 Krupp-Anfälle. Wir waren zweimal stationär. Dann dieser scheiß RS-Virus. Und das sind Momente, vor allem mein Sohn, er bricht sich, wenn er hustet. Und dann wechselst du in einer Nacht mit ununterbrochenem Husten, also das hört nicht auf, dieser Husten ist permanent.
Scheiße.
Du wechselst dann dreimal diese Bettwäsche, du hast dann schon nichts mehr, du haust es durch, kein Trockner, nichts, du weißt nicht mehr, wo du die Bettwäsche her, wir hatten dann irgendwann so eine nackerte Bettdecke, einfach ohne irgendwas.
Aber dann hoff bitte, kotzt es jetzt nicht an, weil dann haben wir ein richtiges Problem.
Da sind die Schüssel da neben dem Bett und alles. Und das waren so mehr Momente, du sitzt dann da und heulst und du bist die halbe Nacht wach und da ist niemand, der dann
und mal vor allem auch, man hat ja auch Angst, ne? Das Kind hustet sich da einen ab und so, man ist irgendwie auch überfordert mit der Situation. Man kann mit niemandem sich dann irgendwie austauschen und sagen, hey, was glaubst denn du jetzt? Oder irgendwie, hast du ein Gefühl gerade? Und ich glaube, das ist halt auch, das habe ich ehrlich gesagt, darüber habe ich zum Beispiel noch, das war mir gar nicht so bewusst bis gerade. Dass es ja auch manchmal Situationen gibt, sehr oft mit Kindern, wo man auch einfach überfordert ist und man sich gar nicht beratschlagen kann, sondern man muss alles einfach selber entscheiden.
Genau, und das ist der Punkt. Ich weiß nicht, ob jetzt dieser Pulli zu warm oder zu kalt ist, weil ich auch nicht weiß, wie das Wetter wird. Und da fängt
voll, und dann nicht einfach zu sagen, glaubst du, das reicht? Und
genau,
das,
oder manchmal, hey, sollen wir noch eine Jacke einpacken oder nicht? Oder die Schuhe? Nee, du stehst dann da und du machst es alles mit dir selber aus und du machst alles mit dir alleine aus. Und das ist so, in dem Moment so, ich habe keinen Bock mehr drauf.
Es ist einfach anstrengend, dass man alles selber entscheiden muss.
Vor allem, du bist für alles selber zuständig. Da ist niemand, der dann einkauft oder der von unterwegs die Milch mitbringt, damit du morgens den Porridge noch mal machen
oder der
kann,
dich einfach mal in den Arm nimmt.
Der mal sagt, hey, ist alles gut. Nee. Und das ist halt einfach, natürlich ist die Familie da, aber es ist immer noch ein Unterschied, als wenn da ein Partner ist, der sich aktiv für dich, für dein Kind und für das Leben entschieden hat. Weil am Ende vom Tage bin ich alleine mit meinem Sohn in der Wohnung bin immer die, die alles aufräumt, putzt, wäscht, kocht, einkauft, Kinderarzttermine, Kindergarten, irgendwelche Besprechungen mit irgendwelchen Elterngespräche. Jetzt geht's dann an die Schule. Wo muss er hin? Wo soll ich ihn anmelden? Alles, ich bin zum ersten Mal Mama. Ich bin zum ersten Mal auch erwachsen, blöd gesagt.
Ja, und ich verstehe es total.
Mach das alles zum ersten Mal durch und ich habe auch keine Ahnung. Aber ich habe immer das Gefühl, es wird dann so vor allem von der Mama erwartet. Die muss immer sofort parat haben, was das Kind gerade braucht. Du musst sofort wissen, ob die Kleidung jetzt reicht oder nicht. Du musst sofort wissen, was jetzt diese Husten zu bedeuten hat, weil alle Augen immer auf dich sofort gerichtet sind. Und das ist für mich so, bitte schaut's mich jetzt bloß nicht an, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja.
So. Und du tust aber dann so und hoffst einfach nur, ich hoffe dann immer nur, dass es nicht auffliegt, dass ich jetzt gar keine Ahnung von dem habe, was ich da gerade mache. Oder diese 3 Sekunden, in denen du entscheidest, ja, sage ich jetzt ja oder nein.
Ja, voll.
Wenn ich dein Kind was fragt und du, das ist so eine Ja- oder Nein-Entscheidung, du so, ich habe keinen Schimmer.
Es ist schon, also ich muss, stell es mir auch wirklich.
Und es ist oft, das macht dich fertig manchmal.
Ja, und man hat irgendwie, glaube ich, irgendwie nicht so wirklich eine Flucht. Außer dann wahrscheinlich, dass man irgendwie sagt, okay, weißt du was, dann guckst du jetzt was an für, damit ich einfach kurz atmen kann.
Ja. Vor allem, was machst du, wenn dein Kind krank den ganzen Tag zu Hause liegt und nur dich will oder halt kuscheln will und du aber zig andere Sachen im Hinterkopf hast, also in der Hochphase, in der mein Sohn so oft krank war, der war jetzt 3 Jahre fast komplett durchgehend krank.
Oh Gott.
Also seit der angefangen hat, mit 2 in den Kindergarten zu gehen, bis Anfang dieses Jahres war der.
Wirklich jetzt?
Ja, ungelogen.
Jetzt auch den ganzen Sommer?
Also wirklich? wir hatten mal Phasen, also wenn 2 Wochen ohne Husten, ohne Bronchitis, ohne laufende Nase dabei waren, ohne Fieber dabei waren, war ich schon so, huh, ich habe mein Leben zurück.
Fuck yes.
Yes. Nee.
Das schlaucht also das war, dann einfach auch extrem.
Also ich glaube, ich habe so ein richtiges Trauma davon weggetragen, weil dieses Husten, du kannst es ja nicht mehr hören. Das ist so ein halber Tag Husten und du denkst dir so, ich, wenn jetzt noch einmal dieses Kind husten höre, dann raste ich hier aus.
Und dann tut es mir aber im nächsten Moment ja auch wieder total
dir,
leid.
Dir
ne?
tut es leid, ja, aber du kannst aber so, bist dann nur so ein Mensch, so, oh, ich kann es nicht mehr hören,
das
du
ist, nervst. Das sind für mich immer die krassesten Momente, wenn, also gerade unsere kleine Tochter, die ist manchmal wirklich schon auch intensiv, ja. ja. Und wenn die dann manchmal so krass schreit, weil irgendwie, also wegen, aber Alex sagt wegen halt Bullshit,
wegen
ja.
Alex, ja.
Zum Beispiel, die Alex schaut sie gerade beim Arsch eigentlich nicht an. Mit dem Arsch nicht. Wenn der Alex dann aber das Haus verlässt, ist Drama. Mhm. Papa, Papa. Und dann schreit die manchmal, also die hat auch ein Organ.
Mhm.
Und dann, weißt du, ich bin, also wenn man dann selber einfach auch gerade fertig ist mit der Welt und dann denkt man sich so, Alter, was schreist denn du jetzt so? Mhm. Auf der anderen Seite denkst du sich, mein Gott, tut mir auch so leid, die hat jetzt gerade irgendwie Herzschmerz, weil ihr Papa weg ist, ne? Das ist, man ist dann ja. auch manchmal so, finde ich, so, ja. so zwischen diesem Himmel und Hölle, ja?
Genau.
Du tut einem voll leid, aber auf der anderen Seite denkst du jetzt, also, ach, halt jetzt auf, mein halt, Gott.
Ja. Drama. Ja. ja. Und du versuchst dich dann immer so in diese Kindposition reinzufühlen und
natürlich,
immer so
natürlich, weil man will ja auch nicht unfair bemüglich. Sein, ne?
Genau, aber auf der anderen Seite denkst du dir auch nur so, hey. Oh.
Ja. Jetzt das Ding ist halt, nicht. Ich habe schon auch das Gefühl, wenn man, also das ist wirklich selten, aber dann, wenn ich dann wirklich so sage, so, kannst du jetzt bitte aufhören, ist es doch jetzt wirklich Quatsch. Dann habe ich das Gefühl, macht es auch noch schlimmer, weil das Kind sich auch nicht verstanden fühlt.
Ja,
das ist ja auch keine Lösung, sondern
genau.
eine Lösung, pass auf, ich verstehe, du bist gerade traurig, Papa kommt später wieder zurück. Wollen wir die Vögel draußen anschauen?
Ja.
Weißt du, aber man hat halt auch nicht immer, und ich glaube, gerade das Alleinerziehende, hast du halt wahrscheinlich auch immer nicht immer die Kraft, immer so perfekt zu reagieren, weil du halt selber am Anschlag bist.
Nee.
Also, und das ist man ja zu zweit schon.
Mhm.
Na, also.
Und da hast du meistens aber doch noch einen Part, der irgendwie so ein Fünkchen mehr Nerven gerade hat für diese Situation.
Genau, man kann sich irgendwie splitten.
Genau, und du kannst einfach nur sagen, ey, Gott, ich gehe jetzt einfach. Aber das hast du halt als Alleinerziehender nicht. Und das ist halt einfach so diese Mental Load, die halt einfach so im Alltag schon da ist. Auch ohne Kind, aber mit Kind halt noch mehr und die dann sich komplett auf dich konzentriert und du ja der Mittelpunkt für das Kind bist. Also da ist ja kein zweiter Besuchsmensch da, kein zweiter Elternteil da, sondern du bist ja auch das Mittelpunkt in deren Welt. Und das
setzt dich das krass unter Druck?
Ja, das setzt mich unter Druck, weil ich ja ihm vorlebe. Also Kinder nehmen sich ja alles am Beispiel und weniger an dem, was du sagst, sondern ganz, ganz viel an dem, wie du handelst und was du denen vorlebst tatsächlich. Und das setzt mich total unter Druck, was mich immer wieder zur Ordnung ruft, weil ich dann sagen muss, okay, ich muss es ihm aber beibringen. Er ist einfach total unschuldig an dieser ganzen Situation. Es war meine Entscheidung und das ist vielleicht so ein selbst auferlegter Druck. Aber auch das, wo ich sage, ich möchte für mein Kind halt einfach Dinge vermeiden, die ich als Kind erfahren habe,
ja,
die ich definitiv nicht in sein Leben lassen will. Und das zwingt mich halt einfach aber wiederum dazu, mich mit mir und meinen Problemen auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich auch im Alltag hart. Und es gibt so viele Triggerpunkte, die ich einfach durch ihn erfahren habe, wo ich weiß, okay, da muss ich aufpassen, dass ich nicht laut werde, dass ich nicht ungerecht werde, dass ich den nicht einfach pack und hinsetze und gehe, weil ich sage, ich habe jetzt auf diese Diskussion überhaupt keinen Bock und ich will auch
und
nicht.
Und das kennen wir doch alle als Eltern.
Ja.
Also das ist ja, das gibt einfach Tage, die sind so kacke.
Ja, und dann, du stehst morgens halt einfach auf und es ist einfach scheiße und dir geht's einfach nicht gut und denkst so, boah, nee, ich diskutiere jetzt nicht, ob da jetzt Banane oder was anderes
ja.
in den Brei soll oder ob jetzt der Toast, ob jetzt Butter oder Mayo unter die Eier soll. Mach doch einfach, bitte, lass
ja,
mich in Ruhe.
Ja, ich kann heute nicht,
ja,
bitte.
Ich
ja, aber
nicht.
Man muss halt trotzdem, das ist halt einfach.
Genau, und du bist dann wieder so, okay, fuck it, ich muss es.
Hast du das Gefühl, als Alleinerziehende, dass dir das so ein bisschen auf die Stirn geschrieben ist? Das hat mir mal irgendwie eine Mama am Spielplatz erzählt, sie meinte, sie hat das Gefühl, es ist tätowiert auf ihrem Kopf.
Nee.
Cool, das ist schön.
Also ich muss sagen, ich erlebe ganz, ganz wenig oder habe in meinen 5 Jahren jetzt ganz, ganz selten irgendwelche Stigmatisierung erlebt. Hauptsächlich durch Behörden, muss man jetzt ganz offen sagen.
Kriegt man Unterstützung? Also wie würdest du, fühlst du dich als Alleinerziehende vom System oder vom Staat gut aufgehoben? Oder?
Ja.
Ja.
Also ich muss sagen, ich habe viel Unterstützung erfahren. Es ist viel, finanziell war es auch, also es war jetzt nicht im Übermaß, aber es hat ausgereicht. Du musst dich halt erstmal komplett nackig machen. Also ich war schon bei Anträgen so, wenn ich jetzt dann auch meine BH-Größe angeben muss, dann wundert es mich auch nicht, dann schreibe ich das auch noch hin, weil du wirklich von vorne bis hinten, also du musst dich komplett offenlegen erstmal, wenn du diese Unterstützung willst. Es ist ein Dschungel, es ist ein Wirrwarr an Anträgen und ich kann mir das schon vorstellen, wenn du jetzt aus einer sozial anderen Schicht kommst, beziehungsweise einfach vielleicht Deutsch nicht so gut verstehst oder die Behördensprache nicht kannst, dann fühlst du dich komplett in den Stich gelassen. Aber,
also man muss sich richtig krass reinfuchsen, ja, damit man eigentlich da das bekommt, was man braucht und was einem irgendwie auch zusteht.
Und
ne?
du musst wirklich komplett proaktiv alles für dich erkämpfen. Also es ist wirklich ein Kampf, du bekommst es, aber du musst dich da erstmal durchkämpfen. Und das ist, also die Schwelle ist wirklich hoch. Also das ist eine Hürde bei Behörden in Deutschland.
Vor allem das Ding ist ja auch, ne, man kann das ja auch meistens immer alles erst machen, wenn das Baby da ist. Mhm. Ne? Mhm. Und dann ist man ja auch alleine mit dem Baby und wir wissen alle, man ist müde und man ist im Wochenbett und man hat eigentlich ehrlich gesagt andere Sorgen. Und sich dann
Schwangerschaftshirn.
Dadurch, man hat ein Schwangerschaftsgehirn, das behält man, habe ich das Gefühl, auch für immer jetzt. Ich weiß es nicht, also bei mir ist es ehrlich gesagt nicht so viel besser geworden.
Ich glaube auch, das bleibt.
Das ist dann schon auch echt mies, ey.
Ja, es ist wirklich, also du musst wirklich kämpfen und du kämpfst halt dann so an zwei Fronten. Und es ist egal, vor allem ist es jetzt nicht so, du machst es einmal und dann ist gut, sondern das ist teilweise alle halbe Jahre, alle Jahr.
Musst
alles
du wieder,
wieder.
Und ich glaube, Deutschland dann, ist ja auch irgendwie so krass, was heißt, ich glaube, ich weiß, du kannst ja nicht mal per E-Mail das irgendwie schicken, da musst du eben wieder hin.
Du kannst es nicht mal einscannen und
das
die
ist
E-Mail,
so peinlich,
du musst es
einfach
ausdrucken, du musst es ausdrucken, ausfüllen und dann diesem Antrag, ich hatte dann schon so 30
Seiten. Ich finde, das ist so belastend. Da macht es doch wenigstens irgendwie, dass man es online machen kann. Weißt du, da kannst du wenigstens irgendwie das Baby pennt einen Laptop nehmen und dich irgendwie da. Nee. Muss alles ausdrucken. Wer hat überhaupt noch einen Drucker zu Hause? Ja. Sorry.
Ja. Und es ist einfach wirklich. Ich habe deswegen auch einen und es ist einfach Sachen.
Deswegen auch einen Drucker.
Ja, das ist.
Also irgendwann denkt man sich so.
Du rennst doch nicht ständig zum Copyshop und druckst 30 Seiten
halt
von
hart,
vorn
ne?
bis hinten. Es ist irre. Und das ist schon, also das muss ich echt sagen, anstrengend und es ist das frustriert und du hast dann, also manchmal ist es echt so, lieber scheiße ich jetzt auf diese 150 Euro Unterstützung, die ich noch irgendwie für eine Bildung und Teilhabe bekomme, als dass ich jetzt nochmal mich 2 Stunden da hinsetze am Abend, weil du brauchst die Ruhe. Du musst halt einfach das auch irgendwann machen, wenn du halt Zeit hast, weil du musst das durchlesen und kein Kreuzchen falsch setzen. Weil wenn du das falsch setzt, wird der ganze Antrag zurückgeschickt.
Stimmt, das ist auch immer alles so
und musst das, ja, genau.
Als würden die das mit Absicht machen. Wahrscheinlich machen die das
machen die das. Also ich bin mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass das, sobald du nicht so einen bestimmten Intelligenzquotienten hast, um dieses Formular zu verstehen, bist du raus. Und da war ich einfach so, okay, es ist hart. Und das war auch für mich mittlerweile die Entscheidung, wo ich sage, ich gehe wieder zurück im Beruf, ich nehme wieder die Verantwortung für meine Finanzen in meine eigene Hände, weil ich diesen Kampf einfach nicht mehr führen will. Ich will mein Leben so weit erleichtern, dass ich viel, viel mehr Leichtigkeit verspüre. Und ich glaube, das schaffe ich über finanzielle Freiheiten, die ich mir selber einfach mache, viel, viel besser.
Ja, und ich glaube trotzdem, es ist ja auch ein Stück der Selbstverwirklichung auch, ne? Und die man sich, glaube ich, auch wieder so zurückholen kann. Und ich glaube, du bist halt schon einfach die ganze Zeit einfach Mama.
Das
Mama
ist noch
und
der
Papa.
Punkt.
Oder beide Elternteile, wie auch immer man das nennen mag. Und ich glaube, das ist dann echt ganz gut, auch wenn es natürlich wahrscheinlich auch nochmal doppelt anstrengend ist auf eine Art, wenn du aber nochmal da so dann für dich dein eigenes Ding machst.
Ja, vor allem, ich bin weg, ich bin nicht nur Mama, sondern ich bin wieder Maria, ich bin wieder ich bin wieder in meinem Beruf, den ich sehr gerne mag. Werde wieder in der Notaufnahme arbeiten, wo ich weiß, ich bin auch wieder geistig herausgefordert, ich muss wieder mein Gehirn ankurbeln und nicht nur von Frühstück bis Abendessen denken, sondern bin auf der Ebene einfach wieder Mensch und kann mir so, glaube ich, viel, viel mehr Freiheiten zurückkämpfen, die ich dann aber wieder halt an meinen Sohn weitergeben kann, weil ich einfach, glaube ich, man ist ausgelastet. Also beziehungsweise halt einfach, man hat viel, viel
man
mehr Input
eigenes
von
Ding
außen.
Irgendwie halt auch noch, das ist halt krass wichtig, weil ich finde, als Mama verliert man ja eh für eine gewisse Zeit so ein bisschen seine Identität.
Mhm.
Und ist so, wer bin ich eigentlich?
Und das ist so ein richtiges Arschloch-Ding an dem Mama-Sein, weil du wirklich keine Zeit oder du checkst das gar nicht. Du realisierst das oft gar nicht, wie du dich verlierst und dass du auf der Strecke bleibst.
Und einfach manchmal auch viel zu spät, dass man es erst checkt.
Genau.
Ne?
Ja. Ja. Und ich habe auch vor einem Jahr ungefähr jetzt angefangen mit Sport, auch auf Dränge meiner Schwester hin, weil ich wirklich so in einer krassen depressiven Phase war. Ich hatte früher schon mal Depressionen und bin da wieder reingerutscht, einfach weil dir der Alltag so zu viel wird, weil du einfach nur am Kämpfen bist, du bist nur am Machen, am Tun, am Überlegen, am Organisieren und dann auch noch diese Anforderungen an dich und vor allem als junge Mama, du bist einfach von dem Ganzen so überfordert, dass ich einfach nur, ich wollte niemanden sehen, ich wollte nirgendwo hingehen, ich war froh, wenn der irgendwo im Kindergarten war und ich zu Hause niemanden sehen musste, weil ich einfach sage, ich komme mit der Welt da draußen gerade einfach nicht klar. Und ich habe dann wieder angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen und es tut mir auch gut und ich habe auch wieder angefangen, die ersten Pfunde wieder loszuwerden. Ich weiß nicht, wie lange man Babyspeck behalten kann, also 5 Jahre mindestens.
Forever. If you want, forever.
Genau. Und dementsprechend war das schon ein großer Schritt für mich, wieder Sport zu machen, wieder so zu sagen, hey, ich habe aber auch den Vorteil, dass er im Fitnessstudio abgegeben werden kann. Also
das war
genau. Und
einfach so für dich wieder für mich sorgen wieder was, genau. Und gucken, was tut mir genau. Gut und was brauche ich.
Weil am Anfang finde ich, bist du so, ich bin jetzt Mutter. Vor allem, wenn du ein Baby hast, dann bist du ja auch eine Mutter. Aber sobald du halt das Kind größer ist, ist er noch nicht im Kindergarten. Und wann fängst du jetzt wieder an zu arbeiten?
Ja,
und wie machst du das dann mit der Arbeit?
Ja, aber genau, egal wie du es machst, das ist ja immer das Schöne, ist genau. Es falsch.
Genau.
Ich finde, du machst das ganz, ganz toll. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, Maria. Und,
sehr gerne.
Ich hoffe, du hast Spaß wieder in der Notaufnahme. Ich habe es ja auch geliebt, im Krankenhaus zu arbeiten. Vermisst es immer. Ich meine, wir waren jetzt mit unserer kleinen Tochter 2-mal in der Notaufnahme. Ich habe dann immer so ein Ding, ich möchte dann immer so mitmachen.
Ja.
Ja.
Vor allem, du siehst dann genauso, was passiert. Ah
ja, ja.
Müsste das gemacht werden und das. Und,
Das ist auch mal sehr, wie ein cooler Job, finde ich. Anstrengend ist fuck und mega beschissen bezahlt, was so ungerecht ist, aber geiler Job.
Geiler Job, vor allem ich mache es nicht auf 100%, sondern nur 60% und dementsprechend.
Cool. Hey, hau rein, ich wünsche dir alles, alles Gute.
Vielen
und
Dank.
Ich finde, du machst es klasse.
Dankeschön, gut zu hören.
Und ihr da draußen, haltet die Ohren steif. Tschüss.